Okay, los geht's. Wir schauen uns heute eine Geschichte an, eine, die sich über Jahrzehnte zieht. Es geht um einen Rechtsstreit, der im Grunde eine ganz große Frage stellt. Was bedeutet Menschenwürde in unserem modernen Sozialstaat eigentlich noch?
Alles fängt mit einer einzigen Zahl an. 36. 36 Jahre. Stellen Sie sich das mal vor. So lange kämpft hier schon jemand.
Und das hier, das ist ein Zitat aus den Quellen, das wirklich unter die Haut geht. So wird die Erfahrung eines 66-jährigen Mannes im Autismus-Spektrum beschrieben. In seinem Kampf um soziale Teilhabe fühlt er sich von der Bürokratie, naja, wie ein Objekt behandelt, nicht wie ein Mensch.
Und da wird's dann grundsätzlich. Denn, ganz klar, hier geht es um viel mehr als nur um eine einzige Person. Dieser Fall rüttelt an den Grundfesten unseres Sozialstaats. Die Frage ist doch, soll der Staat uns nur verwalten oder soll er uns wirklich befähigen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen? Es geht um Gerechtigkeit, um Neurodiversität und ja, um die ureigene Pflicht des Staates uns allen gegenüber. Schauen wir uns mal die Zeitachse an. Das Ganze beginnt schon 1990. Da stellt er die ersten Anträge, um wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Und was passiert? Jahrzehnte vergehen. Die Dokumente sprechen hier von systematischer Verfahrensverschleppung. Ein Kampf, der bis heute andauert. So, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Das ist wirklich spannend. Im Mittelpunkt dieses ganzen Kampfes steht ein, man kann schon sagen, revolutionäres Rechtskonzept. Eines, das unsere bisherige Vorstellung vom Existenzminimum komplett auf den Kopf stellt. Die zentrale Frage, die die Quellen uns allen stellen, ist eigentlich ganz einfach, aber auch gewaltig. Was brauchen wir als Menschen wirklich, um ein Leben in Würde zu führen? Und hier sehen wir den Unterschied schwarz auf weiß. Auf der einen Seite die traditionelle Sicht. Hauptsache, man hat ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Also das reine physische Überleben. Aber der juristische Ansatz hier fordert so viel mehr. Er spricht von einem, und das ist der Schlüsselbegriff, einem psychosoziokulturellen Minimum.
Was heißt das genau? Nun, es bedeutet, der Staat ist nicht nur dafür verantwortlich, dass man irgendwie überlebt. Er soll aktiv dafür sorgen, dass man an der Gesellschaft teilhaben und psychisch stabil bleiben kann. Es geht um echte Befähigung, nicht nur um bloße Verwaltung von Menschen.
Und das ist jetzt keine reine Spinnerei, keine bloße Philosophie. Das Ganze ist fest verankert in unseren höchsten Gesetzen, vom Grundgesetz bis hin zu internationalen Menschenrechtskonventionen.
Also, wie hat das System denn auf dieses jahrzehntelange Ringen um Würde und Selbstbestimmung reagiert?
Tja, laut den Akten reagierte das System mit einer Diagnose, die im Grunde alles in Frage stellt, wahnhaft querulatorisch.
Diese Bezeichnung, die aus einem umstrittenen Gutachten von 2020 stammt, ist absolut entscheidend. Sie bedeutet, dass der beharrliche Kampf um ein Recht nicht als legitim anerkannt, sondern als Symptom einer psychischen Krankheit abgetan wird. Eine Taktik, die im Quellenmaterial als ein Dolch aus Worten bezeichnet wird.
Aber die juristische Strategie des Klägers ist ziemlich clever. Sie nutzt nämlich die eigenen Regeln des Systems, um für Gerechtigkeit zu kämpfen.
Und der Schlüssel dazu ist ein ganz bestimmter Paragraph im Sozialgerichtsgesetz, der Paragraph 103.
Das hier ist der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz. Und das ist extrem wichtig. Er besagt, dass das Gericht selbst aktiv die Wahrheit finden muss. Auch die Fakten, die für den Kläger sprechen. Das ist natürlich essentiell, wenn ein Einzelner gegen einen riesigen Apparat antritt.
Und auf der Basis dieses Gesetzes pocht die Klage immer wieder auf drei zentrale Punkte. Erstens, eine lückenlose Prüfung aller Akten. Zweitens, die Anwendung von internationalem Recht, also der UN-Behindertenrechtskonvention. Und drittens, und das ist der Knackpunkt, eine völlig neue, unabhängige und fachübergreifende Begutachtung.
Wir sehen also, dieser individuelle Kampf ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Er zeigt ein viel größeres, systemisches Problem auf, wenn es um die wirtschaftliche Selbstbestimmung für neurodivergente Menschen geht.
Und die Logik dahinter ist eigentlich brillant und bestechend einfach. Wenn die Menschenwürde im Grundgesetz Selbstbestimmung verlangt und die UN-Konvention den Staat verpflichtet, Unternehmertum zu fördern, was folgt daraus? Genau, der Zugang zu Startkapital wird von einer Bitte zu einem einklagbaren Recht.
Im Moment ist Starthilfe eine sogenannte Kann-Leistung, also ein administratives Vielleicht, abhängig vom Wohlwollen eines Sachbearbeiters. Dieser Rechtsstreit will das ändern und daraus einen echten Rechtsanspruch machen. Ein klares, einklagbares Ja. Und wie die Quelldokumente argumentieren, ist es am Ende sogar günstiger. Die Kosten, diese Mittel nicht zu geben,
also dauerhaft Sozialleistungen zu zahlen und Potenzial zu verschwenden, sind doch viel höher als die einmalige Investition in die Autonomie eines Menschen.
Am Ende spitzt sich also alles auf diese eine Frage zu, die uns dieser Fall stellt. Ist die Fähigkeit, für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, ein Privileg für einige wenige? Oder ist es nicht vielmehr ein grundlegendes Menschenrecht für uns alle?